Willkommen zur Evangeliumsandacht am 28. Juni 2026. Der heutige Sonntag beschäftigt sich mit der Erkenntnis, dass die Gemeinde Christi hin weiterhin aus Sündern besteht und wir dieses niemals vergessen können sollen oder dürfen. Galater 6, Vers 2: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir singen nun vom Lied Vertraut den neuen Wegen. Die Verse 1 und 2.
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid Leuchten Gottes Bogen, am hohen Himmel stand. Sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
Hören wir zunächst auf die Bibeltexte und Gedanken für den Sonntag. Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einzog in großer Schar mit ihnen zu wallen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Am Tage sende der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, unsere Lasten sind groß, darum finden wir nicht zur Ruhe. Wir trauen der Liebe zu wenig zu, darum leiden wir. Du trägst unsere Last mit und hältst unser Versagen aus. Du umfängst uns, Gott, mit deiner Kraft der Liebe. So können wir zur Ruhe kommen und unser Leben wird gelingen in aller Pein. Amen. Das Lukas-Evangelium, 6. Kapitel, die Verse 36 bis 42. Jesus spricht: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Vergebt, und es wird euch vergeben werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ihr werdet mit vollem, gedrücktem, gerüttelten und überlaufendem Maß an Gutem überschüttet. Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch anwenden. Jesus machte es noch an einigen Vergleichen deutlich. Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die nächste Grube fallen? Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer. Erst wenn er alles von ihm gelernt hat, wird er soweit sein wie dieser. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, siehst du den Balken aber in deinem Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Wir singen vom Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, die Strophen 1 und 3.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. An deines Gottes Gabe, schau an der schöne Gärten sie, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben, sich ausgeschmückt haben. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Glut und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrer Schau, erklügelt Tal und Felder, erklügelt Tal und Felder.
Gedanken zu Römer 12, die Verse 17 bis 21. Ich lese den Text später. Das Wort Pisacken, ist zwar jedem irgendwie bekannt, aber die Herkunft doch irgendwie unterschiedlich in der Interpretation. Jemanden zu pisacken bedeutet ja, ihn unaufhörlich zu ärgern, zu schikanieren oder ihm schlicht nur auf die Nerven zu gehen. Es beschreibt häufig das bewusste, oft kleinteilige Quälen und Schinden über einen längeren Zeitraum. Ob das Wort Pisacken von der Dynastie der Wundärzte und Chirurgen mit dem Namen Pis, also Pisacken, wenn man zum Arzt von Pis gehen würde, ist seit dem 17. Jahrhundert nachgewiesen, also es gab dort eine Dynastie von Ärzten und Chirurgen. Zudem könnte aber auch das Wort Pisacken vom mittelhochdeutschen Ossenpexig herstammen, also dem Ochsenziemer, mit dem man gezüchtigt wurde. Der Ochsenziemer ist eine aus der Haut eines Ochsen getrocknete und verzwirbelte Peitsche, die schmerzhaft zur Züchtigung eben eingesetzt wurde. Es gibt noch eine dritte Variante, dass Pisacken irgendwie aus dem Polnischen oder einer anderen Sprache kommen soll. Wenn man gepisackt wird, merkt man das schon und weiß irgendwie nicht, wie man sich dagegen wehren sollte. Wer pisackt, also aktiv jemand anderen hinterrücks oder direkt belästigt, nun ja, der weiß es meistens nicht, aber er tut es, auch mit Nichtwissen oder vor allem auch absichtlich. Die spannende Frage, wenn wir uns heute mit diesem Wort im heutigen Bibeltext nähern, ist ja, wie geht man im normalen Leben mit anderen Menschen um? Denn die Annahme, dass wir in einem Idyll leben, existiert natürlich in manchen Gehirnen, aber dazu muss man sagen, dass deren Anzahl der Synapsen doch überschaubar sind. Manche glauben allen Ernstes, man müsste nur Kerzen aufstellen, Blümchen irgendwie überreichen oder nett sein, dann wäre alles wohl in Ordnung. Dazu gibt es ja einen Film »Alice im Wunderland« und letztlich stellt sich heraus, das ist alles nur Show. Und nett sein ist ja die kleine Schwester von Scheiße. Also wollen wir heute auch mal nicht nett sein und auch nicht die kleine Schwester sein, so zumindest nicht ich. Und dazu doch deutlich mal entscheiden, was das heute mit dem Bibeltext zu tun hat. Also hören wir mal hinein, was uns Paulus in seinem letzten Brief, dem Römerbrief, der ja so irgendwie als seine Gesamtdarstellung der Theologie gilt, im Grunde im Blick auf das Verhalten und Pisacken ausdrückt. Ich lese aus Römer 12 die letzten Verse 17 bis 21. Paulus schreibt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will's vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Abschließend, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Alles klar, wie wir uns als Christen zu verhalten haben? Nehmen wir den ersten Teil, der Romantik, oder den zweiten Teil, indem wir piesacken, indem wir feurige Kohlen auf das Haupt der anderen legen? Oder nehmen wir den dritten Teil, dass wir uns von dem Bösen nicht übervorteilen lassen sollen? Der Römerbrief selbst ist ja irgendwie eine Art Dogmatik, also eine theologische Zusammenschau des Paulus. Die unterschiedlichen Ansichten, die er vertreten hat in den einzelnen Briefen, wird dort an einer Stelle in einem Brief irgendwie gesammelt, von vorne bis hinten. Im Kapitel 13 geht es ja um die Frage nach der Obrigkeit. In den vorderen Teilen geht es darum, wie Israel und die Heidenchristen zusammengehören und wie Glaube und Auferstehung irgendwie eine Einheit bilden können. Im Kapitel 12 geht es um idyllhafte Vorstellungen und dass man eben doch gefälligst nicht einen Rumor, einen Ärger hervorrufen soll. Und dabei wird es wichtig, dass wir bedenken, dass Paulus diesen Brief an die Römer schreibt. Und irgendwie um das Jahr 55 nach Christus ist ein neuer Kaiser eingezogen. Und Paulus erinnert diese Römer, also diese Christen oder Judenchristen oder Heidenchristen daran, dass vor nicht mal 8 Jahren der Kaiser Claudius, der alte Kaiser, aufgrund des Rumors, des Ärgers um einen Christus, alle Juden und Judenchristen aus Rom verbannt hat. Das ist gerade mal 7, 8 Jahre her. Nun gibt es einen neuen Kaiser und es herrscht Aufbruchsstimmung. Und der Kaiser heißt Nero. Ja, in den ersten 5 Jahren von Nero geht man davon aus, dass es ein Hochzeit, ein Idyll war. Und deshalb schreibt Paulus an die Römer, bitte macht keinen Rumor, wie damals seinerzeit, als es darum ging, zu klären, gehört Christus in die jüdische Synagoge oder nicht. Denn da gibt es ein Edikt dazu und das ist die erste historische Erwähnung der Christen, dass sie Krach machen und rebellisch sind. Paulus selbst schreibt ja diesen Brief wahrscheinlich, als er auf dem Weg zum Kaiser ist. Denn er hat sich auf den Kaiser berufen als römischer Bürger. Dumm nur, wie ich es ja jüngst beschrieben hatte, dass dieser Kaiser Nero, als Paulus dann bei ihm eintrifft, irgendwie ihm einen Strich durch die Rechnung machen muss. Nein, der Kaiser wird ihn nicht belobigen und schützen, sondern er macht ihn zum Märtyrer, weil er für deine verbrannte Stadt in irgendeiner Form einen Schuldigen sucht. Und vom Ergebnis her wird Paulus dann zum Märtyrer. Genauso wie auch Petrus. Und man kann davon ausgehen, dass quasi dies auch dazu führte, dass quasi Rom keine 10 Jahre später massiv gegen die Juden in ihrer Provinz, also der jüdischen Provinz, im judäischen Krieg umging. Gleichwohl, Paulus will, dass wir nett sind. Oder Feuer auf die Häupter der anderen schieben. Oder sollten wir doch sicherstellen, dass wir uns nicht dem Bösen in irgendeiner Form zum Hauptpiesacker machen. Die theologische Frage, die der Text heute eigentlich deutlich macht, ist, wie verhalten wir uns richtig? Wie verhalten wir uns in dem Moment, wo wir als Christen auf die Bühne der Welt treten? Und wie verhalten wir uns heute, wo wir eigentlich schon dabei sind, zumindest als in einer deutschen evangelischen Kirche im Abschwung befindlichen Religionsgemeinschaft uns befinden? Sind wir nur nett? Lassen wir alles zu? Halten wir die linke Wange hin? Oder geben wir dem zu trinken, der dürstet, und unserem Feind sogar zu essen? Oder müssen wir den Blick darauf richten, ob es das Böse ist, was uns übermannen und überfrauen will? Also nett, hinterfotzig oder piesacken oder dem Bösen wehren? Schauen wir uns mal das Verhalten von Jesus an, zumindest wie wir es kompositorisch in den Evangelien irgendwie vermittelt bekommen haben. Liebster Jesu, wir sind hier. Tja, aber die spannende Frage ist ja, ob dieser liebste Jesu irgendwie mal lieb überhaupt in seinem Sinne der damaligen Zeit gewesen ist. Sicher, Jesus hat einer Fülle von Menschen geholfen durch Wunder, durch Aussagen, durch Zuteilungen und Beistand. Gleichwohl dürfte er aber wohl der größte Stinkstiefel gewesen sein, den sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten nur wünschen konnten, oder? Sie wollten ihn töten und haben es auch hinbekommen. Sie haben ihn als Fresser und Weinsäufer bezeichnet. Sie haben mitgeteilt, wie unangemessen er sich verhält und auch seine Jünger, wenn sie laut und unangemessen inhaltlich auftreten und sich an keine bekannte Regel der Pharisäer und Schriftgelehrten handeln. Und seine Aussagen sind ja auch nicht besser. Wer gegen die Regeln verstößt, der kommt unter die Mühlen Gottes. Also so, als ob ihm ein Mühlstein um den Hals geworfen, gebunden wäre und er ins Wasser geworfen wird. Das Besondere ist, dass man sich allen drei Themen der heutigen Bibelstelle zuwidmen kann. Idyllhafte Harmonie, das Piesacken oder im Endeffekt bewusst zu sein, dass man dem Bösen in diesem Leben wehren muss. Welche Tendenz gerade innerhalb den statuierten Religionen, die sich christlich nennen oder sogar dem Evangelium verbunden, benannt sind, steht auf einem anderen Blatt. Deutlich wird, dass die Welt sich nicht so eindeutig zeigt, dass es nur um Idyll, nur um das Piesacken oder nur um das Böse geht. Das Leben zeigt sich und so auch das Vorbild Jesu, dass in aller Deutlichkeit das Leben zwiespältig ist und bleibt. Und die wesentliche Frage ist, und das machen eigentlich die vielen Gleichnisse und Bilder Jesu deutlich, wer vergisst, dass Gott piesacken wird, der wird auch letztlich gepiesackt. Wie sollte man sonst die Beispiele um die Bettler, wie Beispiel Lazarus im Himmel und die Reichen in der Hölle deuten? Wie sonst sollte man deutlich machen, dass das Wesentliche ist, sich Schätze im Himmel zu sammeln? Wie sonst sollte es sein, dass man sich mit dem genügen soll und nicht dem Reichtum oder der Macht zuzustreben hat, sondern sich Gott zuzuwenden und deutlich zu machen, wer piesackt, den wird Gott piesacken. Und wenn jeder Zehnte, den Jesus heilt, nur zurückkommt, also von den 10 Aussätzigen beispielsweise nur einer, ist ja auch deutlich, dass diese große Truppe keine Art von Volkskirche ist oder einer Volksgemeinschaft oder alle Menschen umfasst. Dies müssen wir uns deutlich machen, wenn wir darüber nachdenken, wie Paulus versucht hat, auf dem Weg vielleicht nach Rom, den Römern zu erklären, macht kein Rumor, piesackt nicht, sondern seid diesem neuen Kaiser Nero gewogen. Ihm hat es nicht geholfen. Der Sache aber schon, denn es sind ja die Märtyrer, angefangen bei Jesus als dem Heiland, so auch die Märtyrer Paulus und Petrus, die für ihre Sache, die da heißt, Jesus ist der Christus, eingestanden sind. Für uns heute stellt sich eine spannende Frage, denn jede Struktur piesackt. Denn das Prinzip von Strukturen ist zu piesacken. Also, dass man in eine Bahn gezwungen wird, obwohl man vielleicht nicht in diese Bahn will. Manchmal bestimmen Mehrheiten, dass kleinere Mehrheiten gepiesackt werden. Also die angeblich Armen, die Reichen gepiesackt werden. Oder die Reichen irgendwie durch Arbeitsrechte die Armen piesacken. All die ganzen Diskussionen, die wir mit der Rente, mit dem Bürgergeld und sonstigen Themen haben. Eines sollte uns deutlich sein. Jesus war nie nett. Und nett sein ist keine Eigenschaft des Christseins. Wir sind nicht nett. Wir sind diejenigen, die klar und wahr mit offenen Augen durch diese Welt gehen, sowohl Harmonie in den Blick nehmen, aber nicht idealisieren, die piesackende Menschen ansprechen können und auch deutlich machen können, dass es reicht und vor allem in Klarheit deutlich sind, dass wir dem Bösen wehren müssen, welches die Menschen und Gott in den Hintergrund schieben. Im Kontext des Römerbriefes bleibt es die Bedingung, dass Paulus nach Rom muss, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. In der Folge und im Ergebnis wird er zum Märtyrer und der Kaiser wird ihn ermorden. Sein theologisches Lehrbuch, der Römerbrief, beschreibt diese Ambivalenz. Und das ist das Besondere, dass das Leben niemals nur ein Kalenderspruch ist, sondern immer eingebunden ist in den Gesamtzusammenhang dessen, was wir wirklich sind. Und bleiben Sünder, die im Angesicht der Gnade Gottes sich jetzt schon der Gnade bewusst sein dürfen. Und das führt nicht dazu, dass wir nett sind. Das führt auch nicht dazu, dass wir Piesacker sind. Sondern das führt dazu, dass wir im Angesicht der Ambivalenz und Zwiespältigkeit des Lebens immer uns für Gott entscheiden und dem Bösen wehren müssen. Amen. Wir singen nun vom Lied Jesus nimm die Sünde an, die Strophen 1 und 2.
Jesus nimmt die Sünde an, sage doch des Trost und allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünder an. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat in seinen Worten eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan, Jesus nimmt die Sünder an.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Herz und Herz vereint zusammen die Strophe 1.
Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, ihr seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.